Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Nase zu und einfach durch, sagt Paul.
Ich werde ihn wählen. Ich halte mir die Nase zu und wähle ihn.
Und so ist es dann auch gekommen. Paul hat Trump gewählt. Er ist Rentner und er ist der Schwiegervater von Ingo Zamperoni. Ingo Zamperoni kennt ihr natürlich aus den Tagesthemen. Davor war er Korrespondent in den USA mehrere Jahre, hat auch dort studiert und er ist mit einer Amerikanerin verheiratet. Hat also dieses ganze Drama erlebt, wenn eine Wahl auch mal eine Familie spalten kann. Denn seine Schwiegermutter, die war bzw. ist für Biden. Die deutsch-amerikanische Familie, wie die letzten Wochen erlebt hat. Ich konnte mit Ingo Zamperoni drüber sprechen. Ingo, wie geht's der Nase vom Schwiegervater?
ist nicht so wund, wie man vielleicht meint, weil er dann nach der Wahl dann erstmal damit abgehakt hat und abgeschlossen hat, weil er sagte, wir müssen mal gucken, was da entsteht noch bei dieser ganzen Geschichte. Er ist okay, glaube ich, mit der Tatsache, dass jetzt Joe Biden Präsident ist. Er hätte sich nach wie vor einen anderen Ausgang gewünscht, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass das eben auch dazugehört. Und er hat nur große Bedenken, dass aus seiner Sicht jetzt die Demokraten, die dazu ja auch noch beide Kammern jetzt gewonnen haben, nicht nur das Haus behalten, sondern eben auch den Senat, dass da jetzt eben dann doch ein progressiver Linksruck entstehen könnte, der das Land einer Art verändert, die ihm nicht gefällt.
Was erwartet er denn von Biden? Also Biden betont ja die ganze Zeit, dass die Nation wieder geeint werden müsste, dass man sich versöhnen müsste, dass man ja unterschiedlicher Meinung sein könnte, aber trotzdem sollte man noch miteinander sprechen können. Wie stellt sich das so aus Sicht deines Schwiegervaters dar? Du hast eben schon gesagt, er ist fein damit auch?
Naja, es gehört einfach dazu, ne? Und in 4 Jahren ist dann wieder eine neue Chance. Das ist dieser Wechsel, den Trump allerdings in Frage gestellt hat mit seinem Nichtanerkennen der Wahl. Und das hat auch bei meinem Schwiegervater gefruchtet. Der hat auch dann und denkt, glaube ich, nach wie vor, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das ist diese Hypothek, die geblieben ist. Ich glaube, das größte Problem hat mein Schwiegervater oder viele republikanische Wähler und die Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern, die ja eben für Trump gestimmt haben, dass sich jetzt eben grundlegend eine andere Politik ausrichtet, wobei Biden in den Augen meiner Familie, meiner republikanischen Familie, eher noch als Moderator gilt, als jemand, der die Hand ausstreckt. Und das hat er in seiner Antrittsrede ja auch mehrfach wiederholt und betont, dass er eben versucht, beide Seiten an Bord zu bekommen. Und das erkennt er schon an. Und wenn ihm das gelingt, er drückt ihm die Daumen auf jeden Fall, dass er das irgendwie schafft. Das Problem ist halt nur, man kann eine Botschaft der Versöhnung aussenden, aber auf der anderen Seite muss sie auch angenommen werden. Und das ist halt noch nicht klar, wie das ausgeht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
Jetzt wird ja dieser 6. Januar, also der Sturm aufs Kapitol, für viele bewerten das als Zäsur. Auch Menschen, die für die Republikaner gestimmt haben. Ich sage jetzt mal vielleicht dann auch eher so die moderateren Anhänger der Republikaner. Wie war das bei deinem Schwiegervater? Wie hast du den da erlebt?
Das war schon eine Linie, die für ihn dann überschritten worden ist. Also der sagte zwar auch dann sofort natürlich dieses Whataboutism, dieses berühmte Ablenken, aber was im vergangenen Sommer an Demonstrationen, an Protesten, an Gewalt auf der Straße eskaliert war durch die Proteste, die es im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung dann gab und so, das war ja viel gewalttätiger. Da brannten Straßenzüge, da sind auch Menschen ums Leben gekommen, weil Schüsse auf den Straßen fielen und so weiter. Da sagt er, ne, da lenkt er so ein bisschen ab, aber gleichzeitig sagt er auch, dass dieses Stürmen, das geht gar nicht. Das war auch für ihn zu viel. Und zum ersten Mal 4 Jahre davor konnte Trump machen, was er wollte. Und Paul ist immer mitgegangen und hat ihn trotzdem gewählt, auch wenn er sich die Nase zugehalten hat. Da war jetzt das erste Mal, wo er dann so ein bisschen ausgewichen ist und gesagt hat, als wir gefragt haben, naja, aber würdest du ihn denn wieder wählen, wenn er in 4 Jahren zur Wahl stünde? Da sagte er, ach, das wird ja nicht passieren. Aber wenn? Weiß nicht. Aber immerhin, dieses Zögern, das hat auch quasi eine Art Kurskorrektur bei ihm ausgelöst.
Was ist denn mit deiner Frau? Die hat die Demokraten gewählt. Wie sieht die das? Oder nee, vielleicht noch anders, konkreter. Was wünscht die sich von Kamala Harris und von Joe Biden?
Ja, die war unglaublich erleichtert, als diese Amtseinführung dann auch friedlich über die Bühne gegangen ist und hatte dann auch erst gemerkt, in dem Moment, wo Kamala Harris zum Schwur da vorne trat, schossen ihr auch die Tränen in die Augen, weil sie sagte, das gibt's doch gar nicht. Da wird dieses Land, wo in anderen Ländern westliche Demokratien schon so oft Frauen an der Macht waren, zum ersten Mal ist jetzt eine Frau und dazu auch noch eine Schwarzamerikanerin, Vertreterin von Minoritäten, mit im Machtduo in diesem Präsidentschaftstandem dabei. Das war ein richtig, wirklich wichtiger Schritt für sie, ein historischer. Und Und was sie besonders begrüßt, ist, dass Joe Biden diesen Ton, den er anschlägt, einfach ein anderer ist. Also dieser zumindest der Versuch, ob es dann funktioniert, wird sich zeigen. Und ich glaube, so leicht einfach nur das zu beschwören, das reicht nicht. Da muss auch viel passieren, dass die Menschen auch mitnimmt und auch, dass die Gegner von Biden merken, ach guck mal, der tut dann am Schluss doch auch etwas, was mir auch nützt oder für mich auch gut ist, um so die Leute rüberzuholen. Aber ich glaube, allein die Ansprache zu sagen, Würde und Einheit und auch das, was zählt, was man sagt und nicht alles durch Behauptungen und Lügen einfach umgedreht wird oder der Versuch zumindest dessen gestartet wird. Das alles fand sie sehr wohltuend und da war eine Menge Erleichterung am Mittwoch bei uns auch in der Familie am Start.
Ingo, Biden will das Land ja wieder vereinen. Das ist schon so eine seiner Hauptbotschaften. Und jetzt ist aus Sicht der Republikaner Biden aber doch ziemlich vorgeprescht, indem er sehr viele Dekrete innerhalb der ersten Stunden seiner Amtszeit schon unterschrieben hat. Und die Republikaner sagen jetzt so, naja, da fühlen wir uns schon so ein bisschen außen vor. Klingt das für dich nach Handreichen, also nach das, was Biden ja eigentlich vorhatte?
Naja, man muss da unterscheiden. Das eine ist natürlich, jeder Präsident, der gleich ins Amt kommt, und wir erinnern uns, vor 4 Jahren war das nicht anders. Da hat Donald Trump auch in den ersten Tagen sofort ein Dekret nach dem anderen unterschrieben, diese Presidential Executive Orders. Das ist Usus. Das haben Präsidenten früher auch gemacht, sobald man die Möglichkeit hat, weil viele dieser Executive Orders eben nur die Unterschrift auf dem Papier wert sind, weil sie nicht in Gesetzestext gegossen sind. Und so kann ein Nachfolger mit einer eben solchen Unterschrift das wieder rückgängig machen. Und das hatte Biden aber von Anfang an immer gesagt, dass er bestimmte Dinge, die ihm wichtig sind, zurückdrehen wird. Wie eben der Klimaschutz ist ihm ein besonderes Anliegen. Und deswegen hat er die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen jetzt eben auf den Weg gebracht und solche Dinge. Da können die Republikaner jetzt nicht sagen, oh, das hatten wir aber anders irgendwie erwartet. Natürlich hat ein neuer Präsident der anderen Partei erstmal eine gewisse Agenda und ein paar Punkte, die ihm wichtig sind. Gerade jetzt auch bei der Corona-Pandemie-Bekämpfung, da geht Biden ja einen sehr viel schärferen Weg, als es sein Vorgänger Donald Trump gemacht hat. Also da dürfen die Republikaner sich nicht so drauf verlassen, dass Biden jetzt nur um des Zusammenkommens Willens jetzt quasi ihnen nach der Lehre redet. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird mit Biden ein anderer Politikstil einziehen, weil Biden das ja auch jahrelang im Senat gezeigt hat, dass er mit Senatoren der anderen Partei, der anderen Seite zusammenarbeiten kann und da willig ist. Das Problem ist, dass in beiden Parteien Kräfte an die Ränder, in die Extreme drücken. Bei den Republikanern die Tea Party-Vertreter und auch die Vertreter, die jetzt vielleicht eben sympathisiert haben mit der Erstürmung des Kapitols. Und auf der anderen Seite die Progressiven in der Demokratischen Partei, die jetzt auch an Biden rütteln werden und sagen, hey, wir haben das Weiße Haus gewonnen, wir haben den Senat zurückgeholt quasi, wir haben das Haus verteidigt. Jetzt können wir doch 2 Jahre bis zu den nächsten Midterms mal ordentliche Gesetzespakete auf den Weg bringen in unserem Sinne. Und da muss, glaube ich, Biden aufpassen, dass er eben nicht zu sehr die andere Seite vergrault, dass die dann sagen, ja, guck mal, das war doch klar, sondern dass es da irgendwie was gibt, wo man zusammenkommt. Und ich glaube, die Corona-Pandemie bietet diese Chance für Biden zu sagen, lass uns gemeinsam Wirtschaftshilfen auf den Weg bringen und auch die Bekämpfung dieser Pandemie, sodass dann eben auch Republikaner unterm Strich sehen, okay, das hat jetzt auch was für mich gebracht, für das Land, das bringt uns weiter. Wir sind uns vielleicht nicht einig bei A, B oder C, aber grundsätzlich können wir damit gehen. Die große Unterscheidung muss man nur machen, dass das eine die politische Spaltung ist im Kongress, was ein Zwei-Parteien-System ja zwangsläufig mit sich bringt, weil es ja nur A oder B gibt. Ja. Und das andere ist aber eben die kulturelle oder die gesellschaftliche Spaltung, die ja eigentlich dem davor steht. Also denn nur aufgrund dieser entsteht dann diese politische, weil die ja durch das Direktwahlsystem eben dann sich so ausdrückt.
Du hast eben schon ein paar Mal die Pandemie angesprochen. Also das ist bestimmt nicht nur für Joe Biden, ist ja weltweit für die Staatschef und Chefin natürlich das Top-Thema Nummer 1, um das sich gekümmert werden muss. Also das ist in den USA nicht anders. Was glaubst du noch, was bräuchte das Land noch ganz dringend?
Ich glaube also, dass die Pandemie die nächsten Wochen und Monate eindeutig bestimmen wird. Gleichzeitig ist, glaube ich, das Wichtigste für Biden eben zu gucken, wo sind die Enden, die jetzt zerschnitten wurden oder wo die liegen gelassen wurden, die man wieder aufgreifen kann in der Zusammenarbeit eben auch. Und ich glaube, der Wichtigste ist dann eben auch der Klimaschutz, weil der eben auch, so wie die Pandemie, global uns betrifft. Und das ist ein wichtiges Thema. Deswegen hat er auch den ehemaligen Außenminister John Kerry als einen Sonderbeauftragten für Klimaschutz eingesetzt. Und ich hoffe, dass das eben nicht nur ein Posten ist zur Show, sondern eben auch wirklich Konsequenzen mit sich bringt.
Was glaubst du denn, was jetzt weiter mit Trump passiert? Also es gibt ja die wildesten wahlweise Gerüchte. Vielleicht wird es auch schon an der einen oder anderen Stelle konkreter. Wir haben gehört, dass er ja darüber nachdenkt, Donald Trump vielleicht sogar eine eigene Partei zu gründen. Wäre denn natürlich wiederum eine Konkurrenz für die Republikaner? Mit wem gehen die vielleicht dann in den nächsten Wahlkampf? Was glaubst du denn, was davon wahrscheinlich ist oder was auf keinen Fall passieren würde?
Ich denke, zunächst muss sich Trump erstmal um seine Firma kümmern, denn die ist dann doch finanziell in eine gewisse Schräglage geraten. Eine Menge Partner sind vor allem seit dem 6. Januar dieser Erstürmung des Kapitols dann abgesprungen. Geldgeber, Banken, auf die er sich immer verlassen konnte, sind nicht mehr da so da willig, glaube ich, in Zukunft. Das ist das eine. Das andere sind die ganzen juristischen Nachspiele. Der hat ja nicht nur die Macht, sondern auch seine Immunität verloren jetzt. Und die Staatsanwaltschaft in New York ermittelt ja schon seit Jahren wegen finanzieller Ungereimtheiten seines Firmenimperiums. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Vorwürfe von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigungsvorwürfe, was da eben auch noch dran ist. Vielleicht zieht sich da noch etwas nach, das muss man gucken. Also das wird nicht still um Donald Trump werden. Ob das in 4 Jahren, dann ist er ja auch 78, so alt wie jetzt Joe Biden, ob er dann noch den Elan und die Lust dann dazu hat, das keine Ahnung, aber ich glaube, die Gefahr für die Republikaner ist auf jeden Fall gegeben, dass wenn er tatsächlich eine Patriots-Partei gründet und genau diese Basis, die so unerschütterlich zu ihm stand 4 Jahre lang, da mitnimmt, dann ist es mehr oder weniger das Ende der Republikaner, wie wir sie kennen. Dann zerbricht diese Partei in 2 Teile. Was ja aber vielleicht dazu führen könnte, dass dieses starre Zwei-Parteien-System sich irgendwie auflöst und das vielleicht auch ein bisschen, ein paar Möglichkeiten gibt.
Ein paar mehr zumindest als die beiden. Ingo, danke dir sehr für deine Zeit und danke dir sehr für deine Sicht, für deine Einschätzung hier in Endlich Samstag in Deutschlandfunk Nova. Hab noch einen feinen Tag hoffentlich.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.